Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Infosendung vom Mittwoch, den 29. Januar. Heute mit diesen Themen: Bessere Regelungen für Abwesenheiten. Die Mitglieder des Berner Stadtrats sollen sich neu vertreten lassen können.
Wir sind wirklich sehr überzeugt, dass das die Vereinbarkeit des Mandats im Parlament mit den übrigen Verpflichtungen, die das Leben mit sich bringen kann, verbessern und stärken würde.
Die entsprechende Vorlage kommt am 9. Februar zur Abstimmung. Dann: Der Waffenstillstand zwischen Israel und der Hamas sei ein Hoffnungsschimmer. Doch die Schweiz tue nicht genug für die Gerechtigkeit der Opfer des Krieges in Gaza, findet Amnesty International.
Die Schweiz hat sich als Unterzeichnerin der Genozidkonvention dazu verpflichtet, alles in ihrem Macht Stehende zu tun, um einen Genozid zu verhindern. Und der Besuch von Herzog am WEF war eigentlich der Moment, um hier eigentlich Klartext zu sprechen.
Beat Gerber von Amnesty International. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Zuerst zu den Meldungen des Tages. Nach dem Nein zum Autobahnausbau reagiert Bundesrat Albert Rösti. Er will bei allen Bahn- und Straßenprojekten erneut über die Bücher. Die Hintergründe Sarah Heinzmann.
Es solle überprüft werden, welche Infrastrukturprojekte Priorität hätten. Beauftragt wird dafür die ETH Zürich. Bei der Straße werden auch jene 6 Projekte erneut überprüft, die das Volk im November abgelehnt hat. Dies kommt beim Verkehrsclub der Schweiz nicht gut an. Wenn diese Projekte überarbeitet erneut auf den Tisch kämen, dann müssten sie extrem gut begründet sein, so Jelena Filipkowitsch, Co-Präsidentin des VCS, gestern gegenüber SRF. Im Grundsatz unterstütze der VCS aber die externe Begutachtung durch die ETH.
Die Umweltverantwortungsinitiative der jungen Grünen ist aller Anschein nach an der Urne chancenlos. Das zeigen die neuesten Zahlen der GfS-Umfrage im Auftrag der SRF.
Nur 37% der Stimmberechtigten würden ein Ja in die Urne werfen. Die Umweltverantwortungsinitiative fordert, dass die Wirtschaft in der Schweiz nur innerhalb der planetaren Grenzen operieren dürfe. An der Urne könnte sie somit einen schweren Stand haben. Die Umfrage fand zwischen dem 15. und dem 23. Januar statt. Der Fehlerbereich liegt bei 2,5%. Abgestimmt wird am 9. Februar. Wir werden morgen im Rabe Info im Rahmen unserer Abstimmungsserie detailliert zu den Inhalten der Vorlage berichten.
Und gleich noch zu einem zweiten Volksbegehren. Die Demokratieinitiative ist zustande gekommen. Das Initiativkomitee habe die notwendigen Unterschriften fristgerecht eingereicht. Das teilte gestern die Bundeskanzlei mit.
Die Initiative verlangt eine vereinfachte Einbürgerung. Wer seit 5 Jahren in der Schweiz lebt, keine schweren Straftaten begangen hat, die nationale Sicherheit der Schweiz nicht beeinträchtigt und grundlegende Sprachkenntnisse in einer der Amtssprachen aufweist, soll ein Anrecht auf die Staatsbürgerinnenschaft erhalten, so die Initiative.
Nach Serbien. Da zeigen die Studierenden Proteste Wirkung.
Der serbische Ministerpräsident Miloš Vučević ist gestern zurückgetreten. Der Rücktritt ist laut der Deutschen Welle eine Reaktion auf ein Gemetzel in der Stadt Novi Sad. Männer mit Schlagstöcken verprügelten in der Nacht auf gestern Protestierende brutal. Die Angreifer sollen sich der Regierungspartei zugehörig fühlen. Der Vorfall geschah nur einige Stunden, nachdem Vučević und der Präsident Aleksandar Vučić zum Dialog mit den Protestierenden aufgerufen haben. Der zurückgetretene Vučević galt laut dem Spiegel Online als Sprachrohr des langjährigen und alleinherrschenden Präsidenten Aleksandar Vučić und seiner nationalkonservativen Fortschrittspartei. Seit November protestieren in Serbien Tausende gegen die Korruption der Regierung. Auslöser war der Tod von 15 Personen. Diese wurden unter dem Schutt eines einstürzenden Bahnhofs in der Stadt Novi Sad begraben. Dass der Bahnhof einstürzte, war erstaunlich, da er frisch gebaut war. Die Regierung wird dafür verantwortlich gemacht. Die Gelder seien in die Taschen von RegierungsfunktionärInnen gewandert, statt in den sachgemäßen Bau des Bahnhofs. Auch der Bürgermeister der Stadt Novi Sad ist inzwischen zurückgetreten.
In der Demokratischen Republik Kongo in Goma führt die Gewalt zur Eskalation.
23 Rebellen haben gestern den Flughafen der größten ostkongolesischen Stadt Goma eingenommen. Damit droht der Unterbruch der Hauptroute für Hilfslieferungen an Hunderttausende von vertriebenen Menschen, so die Nachrichtenagentur Reuters. Die M23 Rebellen übernahmen 2012 vorübergehend die Kontrolle über Goma, bevor sie unter internationalem Druck zum Rückzug gezwungen wurden. Ende 2021 tauchten sie mit zunehmender Unterstützung aus Ruanda wieder auf. Ruanda habe eine solche Unterstützung bestritten, so Euronews.
Wir bleiben in der Demokratischen Republik Kongo. Dort führte die Eskalation zu heftigen Protesten in der kongolesischen Hauptstadt.
Das berichtet ebenfalls Euronews. In Kinshasa griffen Dutzende DemonstrantInnen mehrere ausländische Botschaften an, darunter die von Frankreich, Belgien und Ruanda. Gemäß Al Jazeera richten sich die Proteste an die diplomatische Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem Konflikt in Goma. Die DemonstrantInnen forderten, dass die internationale Gemeinschaft Ruanda aufgrund des Vormarsches der Rebellen unter Druck setze. Vivian van de Per, stellvertretende Leiterin der UN-Stabilisierungsmission in der Demokratischen Republik Kongo, berichtete gestern Abend aus Goma und wies auf die katastrophale humanitäre Lage und die Notwendigkeit dringender und koordinierter internationaler Maßnahmen hin. Die jüngsten Zusammenstöße zwischen M23-Rebellen und den kongolesischen Streitkräften habe zu massiven Vertreibungen geführt.
Beim weltweit größten Pilgerfest in Indien ist am frühen Mittwochmorgen eine Massenpanik ausgebrochen.
Dutzende könnten dabei ums Leben gekommen sein. Genaue Zahlen gibt es bis jetzt noch nicht, wie der britische Guardian berichtet. Beim hinduistischen Mahakumbh Mela Fest kommen Millionen Gläubige während 6 Wochen im Norden Indiens zusammen. Ritueller Höhepunkt stellt ein heiliges Bad im Fluss Ganges dar. Bereits 2013 kam es bei dem Fest zu einer ähnlichen Massenpanik, bei der mindestens 36 Pilger ums Leben kamen.
Das waren die Nachrichten des Tages, verantwortlich Sarah Heinzmann und Simon Keller. Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Wir kommen zum Wetterbericht. In der Nacht auf morgen Donnerstag bleibt es trocken. Die Temperaturen sinken auf minus 1 Grad. Morgen Donnerstag wird es dann etwas bewölkter bei 7 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 9. Februar ist wieder Abstimmungssonntag. Bis dann kann die Stimmbevölkerung über verschiedene Vorlagen abstimmen. In unserer Abstimmungsserie stellen wir euch diese vor. Heute nehmen wir uns eine der städtischen Vorlagen an. Das Stadtberner Parlament soll ein StellvertreterInnen-System erhalten. Mit dem System sollen ParlamentarierInnen ihr Mandat einfacher in Einklang bringen können mit längeren Abwesenheiten. Etwa aus beruflichen Gründen oder weil sie Eltern geworden sind. Der FDP-Stadtrat Tom Berger gehörte zu den Erstunterzeichnenden der Motion, die diese Abstimmungsvorlage angestoßen hat. In diesem Jahr ist er zudem Stadtratspräsident geworden. Als solcher äußert er sich üblicherweise nicht öffentlich zu Abstimmungsvorlagen. Da das Stellvertreter-Innensystem im Stadtrat einstimmig angenommen wurde, macht er diesmal eine Ausnahme. Noah Bio hat mit ihm geredet.
Der bernische Stadtrat soll ein StellvertreterInnensystem bekommen. Dafür gibt es eine Änderung in der Gemeindeordnung und im Reglement über die politischen Rechte, worüber am 9. Februar abgestimmt wird. Was genau würde sich mit dieser Teilrevision ändern?
Es würde allen Leuten im Parlament der Stadt Bern die Möglichkeit geben, sich für längere Abwesenheiten, also mindestens 3 Monate, maximal ein halbes Jahr, stellvertreten zu lassen. Wir sind wirklich sehr überzeugt, dass das die Vereinbarkeit des Mandats im Parlament mit den übrigen Verpflichtungen, die das Leben mit sich bringen kann, verbessern und stärken würde. Und so wäre es hoffentlich auch eine Maßnahme gegen die doch sehr, sehr hohe Fluktuation, die wir in diesem Parlament haben.
Sie haben gerade gesagt, mindestens 3 Monate. Wie kam genau diese Zeit zustande?
Es war durchaus auch die Idee im Raum, dass man sich auch für eine einzelne Sitzung stellvertreten lassen kann. Wir haben uns dann aber bewusst für diese Mindestdauer von 3 Monaten entschieden. Der Hauptgrund für diesen Entscheid war schon, dass es doch eine gewisse Kontinuität gibt im Parlament. Wenn man sich vorstellt, ein 80-köpfiges Parlament, bei dem dann jedes Mitglied erst am Mittag vor der Sitzung sagen kann, ob es selbst teilnimmt oder doch jemand anderes, das würde dann doch ja auf der einen Seite organisatorisch relativ schwierig werden, den Überblick zu behalten, wer ist nun stimmberechtigt heute und wer nicht. Und auch für die ganze parlamentarische Arbeit gingen wir eigentlich davon aus, dass es schon eine gewisse Mindestdauer sein muss. Die Überlegung ist nicht zuletzt natürlich auch die Situation, die sehr unleidige Situation, dass Eltern während des Vater- oder Mutterschaftsurlaubs, der ja eigentlich kein Urlaub ist, aber einfach dieser Zeit nicht an den Sitzungen teilnehmen dürfen, weil sie sonst den Anspruch auf den Erwerbsersatz verlieren. Das ist natürlich ein Blödsinn, diese Regel, die müsste aber auf nationaler Ebene angepasst werden.
Jetzt gibt es diese Mindestdauer von 3 Monaten. Gibt es auch eine maximale Zeit, in der StadträtInnen fehlen dürfen?
Nach oben ist es pro Mal auf 6 Monate limitiert. Und dann gibt es auch noch die Bestimmung, dass es pro Legislatur nicht mehr als 12 Monate sein dürfen. Also es wäre theoretisch möglich, dass jemand 4x3 Monate fehlt. Oder es wäre auch möglich, dass eine Person 2x6 Monate fällt. Länger als 6 Monate wurde eigentlich ausgeschlossen, wenn man dann schon sagt, das wäre dann schon so ein Zeitraum, wo wahrscheinlich ein Rücktritt, ein fixer Rücktritt aus dem Parlament und entsprechend ein fixes Nachrücken einer anderen Person angemessener wäre.
Diese Änderung, diese Teilrevision geht zurück auf eine Motion aus dem Jahr 2020. Sie waren damals unter den Erstunterzeichnenden. Was war der Hintergedanke damals bei der Motion?
Schon damals eigentlich die Situation, dass gerade mehrere Ratsmitglieder Eltern wurden, aus diesem Grund Sitzungen verpassten, aber es auch sonst ja Praxisbeispiele gab, wo man merkte, eine Person braucht aus unterschiedlichen Gründen eine Pause, aber es wäre eigentlich nur befristet nicht möglich, an die Sitzungen zu kommen. Und es gab dann halt schon Rücktritte aus dem Parlament, die eigentlich meines Erachtens nicht nötig gewesen wäre. Inspiriert waren wir damals auch ein wenig von der Stadt Biel, die zu dieser Zeit auch gerade damit begann, ihrerseits eine solche Regelung auf die Beine zu stellen.
Die Motion wurde damals für erheblich erklärt, zusammen mit einer anderen Motion aus dem Jahr 2016. Dort wurde vorgeschlagen, dass es eine ständige Stellvertretung gibt. Was wäre da genau der Unterschied gewesen?
Es gibt bereits heute sogar Kantone in der Schweiz, die dieses System kennen, dass das System mit sogenannten SuppleantInnen, die werden separat bei den Wahlen gewählt und dann hat jedes Ratsmitglied eigentlich eine eigene SuppleantIn und wenn dann das gewählte Ratsmitglied nicht verfügbar ist, kann die andere Person an den Sitzungen teilnehmen. Ich denke, das Modell, das wir jetzt gewählt haben, ist praktikabler und auch für die Parteien und die Ratsmitglieder besser umzusetzen und für mich auch voll demokratisch legitimiert, weil wir haben es jetzt auch bei uns so geregelt, wenn jemand eine Stellvertretung benötigt, ist es ja nicht einfach so, dass man auf der Straße schauen kann, wer gerade Zeit und Lust hat, ins Parlament zu kommen. Es rutschen einfach die Leute nach, die bei den Wahlen auf der gleichen Liste kandidierten. Das heißt, diese Leute sind genau gleich eigentlich demokratisch legitimiert.
Die StellvertreterInnen sind also demokratisch legitimiert, weil sie auf den Nachrückplätzen sind. Jetzt sind ParlamentarierInnen ja auch in Kommissionen mit vielen Sitzungen und müssen da dossiersicher sein. Wie wird sichergestellt, dass die StellvertreterInnen dann auch genauso dossiersicher sind?
Es wird ein wenig kompliziert. Wir haben seit rund 2 Jahren bereits ein System bei den Sachkommissionen des Parlaments. Dort gibt es bereits Stellvertretungen. Das sind aber andere Ratsmitglieder, die vom Parlament als Stellvertretung gewählt wurden. Und diese Personen, die jetzt eine Stellvertretung im Parlament übernehmen würden, die dürfen nicht in den Kommissionen Einsitz nehmen.
Das Ziel ist es also, dass es zu mehr Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Mandat führt. Im Rat kam das ohne Gegenstimme durch, wohl auch, weil es um die ParlamentarierInnen selbst geht. Wie zuversichtlich sind Sie, dass die Stadtberner Stimmbevölkerung das genauso sieht?
Sehr. Ich hoffe wirklich inständig, dass die Botschaft angekommen ist, dass das Parlament, dass wirklich sämtliche im Parlament vertretenen Parteien, Fraktionen, Personen diese Regelung begrüßen würden. Und mich würde es doch erstaunen, wenn jetzt die Stimmbevölkerung das anders sehen würde.
Wir haben den FDP-Stadtrat Tom Berger gehört. Er ist derzeit Stadtratspräsident im stadtbernischen Parlament.
Rabe Info.
Verschiedene Menschenrechtsorganisationen wie die Human Rights Watch veröffentlichten in den vergangenen Monaten Berichte mit Untersuchungen, welche die israelischen Behörden für Kriegsverbrechen und Akte eines Völkermords in Gaza verantwortlich machen. So auch Amnesty International. Die Menschenrechtsorganisation findet, die Schweiz tue nicht genug. Deshalb haben sie im Zuge des Waffenstillstands eine Petition lanciert. Mediensprecher Beat Gerber erzählt im Interview von der Rolle der Schweiz bei Fragen der Wiedergutmachung und der Herstellung von Gerechtigkeit. Ich wollte als erstes von ihm wissen, was sich seit der Veröffentlichung des Berichts von Amnesty in der Schweizer Politik verändert habe.
Also in der Politik, muss man sagen, hat sich sehr wenig verändert. Seitens Bundesrat und Parlament wird das Thema stillgeschwiegen und es wird weiter so getan, als existiere dieser Völkermord nicht. Wir hören immer wieder nur leere Floskeln von wegen humanitärer Hilfe, die eingefordert wird.
Vergangene Woche ging auch das World Economic Forum, kurz das WEF, in Davos zu Ende. Daran beteiligt war auch der israelische Staatspräsident Yitzhak Herzog. Laut SRF News sind bei der Bundesanwaltschaft Anzeigen, unter anderem von der NGO Legal Action Against Genocide, eingegangen gegen Herzog. Die Schweiz solle ihn aufgrund, Zitat, Anstiftung zum Völkermord, Zitat Ende, im Gazakrieg strafrechtlich verfolgen. Wie beurteilt Amnesty International die Duldung des israelischen Staatspräsidenten Yitzhak Herzog in der Schweiz?
Also gegen Herzog liegt im Gegensatz zu Netanyahu, dem Premier und dem ehemaligen Verteidigungsminister Galant kein Haftbefehl des ICC vor. Insofern war die Schweiz hier nicht verpflichtet, Herzog festzunehmen und zu befragen. Aber die Schweiz hat sich als Unterzeichnerin der Genozidkonvention dazu verpflichtet, alles in ihrem Macht Stehende zu tun, um einen Genozid zu verhindern. Und der Besuch von Herzog am WEF war eigentlich der Moment, um hier eigentlich Klartext zu sprechen. Also es wäre die Verantwortung von Außenminister Gassis gewesen, bei seinem Treffen mit Yitzhak Herzog die Sache beim Namen zu nennen und ihn zu befragen zu seiner Rolle in diesem Völkermord. Die Schweiz soll sich auch klar und unmissverständlich bereit erklären, die Haftbefehle des ICC dann auch umzusetzen. Das hat sie bislang auch nicht wirklich deutlich genug gemacht. Und die Bundesanwaltschaft, da sehen wir die Verantwortung drin, dass sie strukturelle Ermittlungen auch übernimmt. Das heißt konkret, sie soll Klarheit schaffen über Kommandostrukturen, über mögliche Verantwortliche dieses Völkermords. Und über die universelle Gerichtsbarkeit, die ja in der Schweiz auch gilt, ist es eben durchaus denkbar, dass auch Täter hier für Genozid und Kriegsverbrechen zur Rechenschaft gezogen werden können und strafrechtlich verfolgt werden können. Wir selbst von seitens Amnesty haben bei unseren Recherchen die Verantwortung des israelischen Staates untersucht bei diesem andauernden Völkermord. Aber wir haben die individuelle Verantwortung der Staatsführung oder einzelnen Kommandeure nicht spezifisch untersuchen können, deshalb zur Person Yitzhak Herzog nicht im Detail kommentieren, ob das eben reicht für eine völkerstrafrechtliche Untersuchung. Das muss ein Gericht entscheiden. Was wir dokumentiert haben, sind schwere Aufrufe zu Hass seitens Herzog, die er in aller Öffentlichkeit gemacht hat und die ein Puzzlestück darstellen, sicherlich in dieser auch entmenschlichenden Propaganda, die von der israelischen Regierung losgelöst wurde gegen die Palästinenser.
Wir kommen zu Ende dieses Gesprächs noch zu den weiteren Forderungen von Amnesty International, zuerst aber zum kürzlichen Fall. Der palästinensisch-amerikanische Journalist Ali Abu Nima wurde am Samstag von der Zürcher Polizei festgenommen. Er sollte an einer Konferenz teilnehmen, die vom Palästina-Komitee organisiert wurde. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte die Zürcher Polizei die Festnahme und berief sich dabei auf ein Einreiseverbot. Dieses sei vom Bundesamt für Polizei, vom FEDPOL, auf Antrag der Kantonsbehörden erlassen worden. Der Staatsrat und Vorsteher des Sicherheitsdepartements Mario Fehr begründete die Entscheidung gegenüber der NZZ mit einem, Zitat, antisemitischen Islamisten, der zu Gewalt aufruft, Zitat Ende. Ali Abu Nima wurde ausgewiesen. Dieser Fall sorgt international für Kritik. Wie nimmt Amnesty International diesen Vorfall wahr?
Es handelt sich hier um einen Autor, einen Journalisten auch, eine Person, einen US-Amerikaner in dem Fall, einfach so festzunehmen und unter fast schon Terrorverdacht, muss man sagen, zu stellen, vom FEDPOL verfragen zu lassen und dann auszuweisen, ist schon ein starkes Stück. Wir beobachten das mit Sorge, weil wir der Meinung sind, einen Trend feststellen zu können, der Richtung Unterdrückung einer Stimme auch hindeutet, und zwar der palästinensischen Stimme, die sich für die Rechte dieser Bevölkerung einsetzt, und dass man sich hier eben in Form von Redeverboten, Auftrittsverboten, Einreisesperren einseitig eine Seite des Konflikts spezifisch angeht und bei der anderen Seite dann doch eher wegschaut. Also es würde mich erstaunen, wenn die Zürcher Behörden das bei einem israelischen Autor gemacht hätten. Und da muss man genauer hinschauen. Wir erwarten auch, dass eben seitens der Behörden hier auch transparent darüber informiert wird, was denn diese Person genau vorgeworfen wird, wo der Aufruf zum Hass genau steckt. Weil allein in Äußerungen, die einseitig sind, provokant und vielleicht eben auch eine Seite in einem besonders schlechten Licht darstellen, das muss nicht reichen, um Aufruf zu Hass und Gewaltverbrechen dann darstellen zu können. Das ist eine hohe Schwelle, eine Person von einem Land gleich fernzuhalten. Und wir rufen wirklich dazu auf, hier Zurückhaltung walten zu lassen und nicht eine Seite des Konflikts einseitig hier mit Verboten zu belegen. Zumal, wie man einfach sagen muss, oder der Druck ist auch riesig, da von Seiten der Politik zum Beispiel so weit geht, dass überhaupt Äußerungen beispielsweise, wonach ein Genozid stattfinde oder ein Apartheid-Regime durch Israel ausgeübt werde, dass das auch bereits in den Bereich der antisemitischen Hetze fallen soll. Und dann sind wir dann wirklich bei einer Zensur, die völlig einseitig und ungerechtfertigt eine Seite der Geschichte beleuchtet. Hier sind wir extrem besorgt und verlangen, dass man hier mit Zurückhaltung vorgeht.
Nun ist seit gut mehr als einer Woche eine vorläufige Waffenruhe in Gaza eingetroffen. Es wurden auch schon die ersten israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlinge ausgetauscht. Der Netzarim-Korridor nach Nordgaza wurde geöffnet. Tausende PalästinenserInnen sind auf dem Weg zurück in den Norden. Amnesty International hat im Zuge dessen eine Petition lanciert unter dem Titel Gerechtigkeit und Aufarbeitung jetzt. Die Menschenrechtsorganisation fordert Aufklärung, Gerechtigkeit und Wiedergutmachung. Wie können diese Forderungen umgesetzt werden?
Es ist eine extrem schwierige Situation, auch geopolitisch. Es gibt mit dem Wechsel in den USA, mit Trump an der Macht, enormen Druck auf die Palästinenserinnen und Palästinenser. Wir fordern, dass die Schweiz sich als Hort auch der Menschenrechte und als humanitäres Land dafür einsetzt, dass endlich diese Hilfe auch wirklich zu den Menschen kommt, die sie dringend benötigen. Und die Schweiz selbst ist aufgerufen, ihre Hilfe zu verstärken. Das unwürdige Schauspiel um die UNRWA-Gelder muss aufhören. Man muss diese Organisation wieder voll unterstützen und die Gelder hier hochfahren, die allen Palästinenserinnen zugute kommen muss. Es verdichten sich ja wirklich diese Hinweise auf schwere Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord. Und hier sollte die Schweiz auch endlich Hand bieten, diese Untersuchungen voranzutreiben und zu unterstützen. Und stattdessen sehen wir, dass die israelische Führung weiterhin als Partner und Verbündeter westlicher Staaten gehandelt wird und enorme Waffenlieferungen, Unterstützung erhält. Das führt unweigerlich zu einer massiven Untergrabung des Völkerrechts und der gesamten rechtsbasierten Ordnung. Und es besteht einfach die Gefahr auch einer einseitigen, selektiven Anwendung des Völkerstrafrechts, die wiederum dazu führt, dass das Recht insgesamt eingeschränkt wird, geschwächt. Und hier hat die Schweiz wirklich eine Rolle zu spielen, diese Reste des Völkerrechts zu verteidigen. Das sehen wir als eine der zentralen Aufgaben, sich hier nicht anzubieten, bei Alliierten und vermeintliche Vorteile herauszuholen in Zusammenarbeit mit Kriegsverbrechen.
Wie geht es Ihnen, wenn Sie auf die nächsten Monate nach Palästina, also nach Gaza und auch ins Westjordanland und nach Israel blicken?
Es ist ein düsteres Bild. Und es ist nicht nur in Gaza eine Katastrophe, sondern es sind die Berichte aus dem Westjordanland, die extrem zu denken geben. Es ist die Gewalt extremistischer Siedler gegen Palästinenserinnen, die hier und mit Unterstützung der israelischen Armee, die extreme Menschenrechtsverletzungen auch zur Folge haben. Es sind die Äußerungen von einem US-Präsidenten Trump, die zu Besorgnis Anlass geben. Diese Idee, man könne den Gazastreifen ausradieren, neu aufstellen und die Bevölkerung aus dem Land rausdrängen. Das ist nichts anderes als ethnische Säuberung, Zwangsvertreibung, die hier angedeutet werden. Und das sind doch extreme Entwicklungen, die uns wirklich zur Frage bringen, wo steht die Gerechtigkeit, die Menschlichkeit noch in der Weltpolitik? Und ich glaube, es ist Zeit, dass wir hier aufstehen, dass sich die gemäßigten Stimmen zusammenstellen und hier eben die Reste des Völkerrechts, die Rechte von Anstand und Menschlichkeit noch hochhalten. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe.
Gibt es auch etwas, das Sie hoffnungsvoll stimmt?
Es gibt insofern Hoffnung, als es Menschen gibt, die eben weiterhin an einen gerechten Frieden glauben. Ich glaube, wir sollten die Stimmen der Vernunft und der Gerechtigkeit hören. Und da gibt es genügend, auch in Israel.
Das war Beat Gerber. Er ist Mediensprecher von Amnesty International Schweiz.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Mittwoch, den 29. Januar. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast. Beigetragen zu dieser Sendung haben Noah Bio und Sarah Heinzmann. Die Wiederholung gibt es heute um 18 Uhr auf Radio Rabe. Die nächste Infosendung morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.